Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Und heute habe ich euch vier Themen mitgebracht. Wir werden uns einmal ein bisschen über Elon Musk unterhalten. Ich finde das ziemlich spannend, was er da so macht als zukünftiger Berater der amerikanischen Regierung. Er soll ja da dafür sorgen, dass die ganzen bürokratischen Hemmnisse und die Staatsausgaben zurückgefahren werden. Und das, was ich gestern zumindest gesehen habe, das ist schon echt beeindruckend. Und wenn man das mal einfach so betrachtet, dann muss man vielleicht vor den 4 Jahren gar nicht so viel Angst haben, weil die sich mehr ins eigene Bein schießen werden, habe ich so das Gefühl, als dass das jetzt an der deutschen Wirtschaft so extrem hängen bleibt, obwohl wir natürlich auch was mitkriegen werden. Dann will ich grundsätzlich ein bisschen über den Abwärtstrend reden und in der Spirale nach unten, in der wir uns so psychologisch gerade bewegen. Das wird ja auch fürs Online-Marketing oder fürs Marketing, für das Agenturleben, für alle da draußen, auch für eure Kunden, schon eine Wirkung ausstrahlen, weil das ist einfach da, das kann man nicht einfach wegreden und man muss sich in irgendeiner Form ja darauf vorbereiten. Und ich glaube, dass es nicht mal so sehr schlimm ist, weil das ja wirklich so einem Tonus folgt, also auf hoch kommt immer auch tief und man muss sich darauf vorbereiten. Ich glaube, das ist immer das nächste Atemholen vor dem nächsten Peak, den man dann macht. Deswegen sehe ich es gar nicht allzu schlimm an. Da möchte ich mich mit euch drüber unterhalten. Dann will ich ein bisschen was über die Zukunft von SEO nochmal sagen. Der gute Professor Dr. Mario Fischer, liebe Grüße, gehen raus, hat ja auf der SEO.com in einem Audio-Video-Format, nämlich der täglichen Dosis SEO, erzählt, dass er denkt, dass in 10 bis 15 Jahren gar keine HTML-Seiten mehr am Start sein werden und wir nur noch mit digitalen Assistenten unterwegs sein werden auf der Basis von AI. Und also da muss ich mal ein paar Sätze zu sagen, weil da verstehe ich einfach manche Sachen nicht mehr. Vielleicht bin ich zu alt oder manche Sachen stimmen einfach auch hinten und vorne nicht mehr. Da möchte ich einfach ein paar Sachen so in den Raum stellen, die ihr dann gerne in den Kommentaren, in Social Media oder so mal beantworten könnt. Und zu guter Letzt will ich noch ein Thema besprechen, das ich gar nicht, wo ich den Titel gar nicht so richtig weiß, sondern es geht eigentlich um eine Keyword-Recherche in einer bisschen anderen Art. Also um eine Keyword-Recherche, wenn kein Suchvolumen vorhanden ist. Also es gibt ja Begriffe, die gibt ihr ein oder zwei Wortkombinationen und ihr habt 0 Suchen oder 10 Suchen. Und dennoch gibt's oftmals Potenzial in diesen Kombinationen, die man noch heben kann, die aber nicht eben auf dem direkten Rechercheweg zu ermitteln sind, sondern durch einen indirekten Weg. Und ich habe es jetzt mal Keyword-Doing-Recherche genannt, aber hört sich auch irgendwie scheiße an. Aber ich werde euch dann erklären, was ich damit meine. Ich hoffe, dass ich durch die Sendung hier stimmenmäßig einfach so durchkomme. Wenn ich ab und zu mal räuspere, dann hoffe ich, dass ihr das verzeihen könnt in dieser Ausgabe. Ist denn halt einfach so. So, lasst uns mal anfangen mit Elon Musk. Ich bin jetzt überhaupt nicht so ein, also ich war mal ein Riesenfan von Elon Musk, gebe ich zu. Ich habe hier auch Zeug gesammelt. Ich fand das, was er gemacht hat mit Tesla und mit SpaceX, eine Zeit lang richtig cool. Teile davon finde ich immer noch richtig cool. Aber viele Sachen kann ich einfach überhaupt nicht mehr unterschreiben. Und der Typ ist mir einfach auch ein bisschen zu drüber. Ich meine, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat Elon Musk Asperger, was ja so ein Steuerungsdefizit ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, bei den meisten Menschen. Und das wirkt auch manchmal so. Andererseits sind die Asperger-Leute, sage ich jetzt mal, also ist nicht bekehrlich, sondern Patienten will ich einfach nicht sagen, sondern die Leute, die eben irgendwie Asperger diagnostiziert bekommen haben, sehr, sehr fokussierte Menschen. Also die Leute, die das haben, scheinen so wie ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine Form von Autismus ist, aber die scheinen sehr zielgerichtet Dinge sehen zu können, die man selbst gar nicht so sieht, weil sie einfach sich gnadenlos fokussieren können auf wesentliche Sachen. Und das ist schon eine Stärke. Ich sage immer so bei mir, da liegt Genie und Wahnsinn beisammen. Und ich glaube, das ist auch so. Also auf der einen Seite ist Elon Musk sicherlich ein gnadenlos innovativer Unternehmer. Ich meine, so eine Sachen wie Tesla aus dem Boden zu stampfen oder SpaceX, das muss man erstmal machen. Das finde ich schon echt beeindruckend. Aber auf der anderen Seite ist damit so viel Monopol, so viel Macht, so viel Kapital abseits staatlicher Regulierung verbunden oder jetzt ja verbunden mit staatlicher Regulierung, aber nicht in unserem Sinne, würde ich jetzt mal behaupten, oder in meinem Sinne, dass es schon sehr, sehr gefährlich ist. Nun ist ja von Trump eingesetzt worden oder wird, soll eingesetzt werden für die neue Regierung, die ja ab Januar ins Amt kommt. Und er soll da den Staatsapparat in den Ausgaben reduzieren und einfach Kosten hinterfragen. Das ist auch total sinnvoll. Ich glaube, sowas bräuchten wir in Deutschland auch. Ob es wie vorgeschlagen hier Dieter Bohlen machen soll, halte ich mal für ein Gerücht. Weil ich glaube, wir müssten in Deutschland auch eine ganze Menge hinterfragen. Da in Amerika ist es aber so, dass das anscheinend unter einem anderen, also da ist ja alles irgendwie darauf ausgerichtet, den Staatshaushalt zu sanieren und aber die amerikanische Wirtschaft vor der weltweiten Globalisierung auch zu schützen und den eigenen Markt zu schützen. Jetzt habe ich gestern gelesen, dass Elon Musk sagt, dass dieses Fighter-Jet-Programm von den F-35, ihr kennt diese modernen Jäger, die die Amerikaner haben, Jäger und Bomber gibt's ja dann in den Varianten, auch das, was die Bundeswehr bestellt hat, um hier für die nukleare Teilhabe bereit zu stehen, dass er die anzweifelt und sagt, in der modernen Welt wird sowieso nur noch Drohnen geben und die Ausgaben für die F-35 und die Programme dahinter sind eigentlich obsolete, kann man sich einfach die Entwicklungskosten sparen. Und das ist natürlich so eine Sache, also er wird bestimmt sicherlich Sachen zusammenstreichen, wo man denkt, ja, da ist auch wird eine Menge einfach Geld rausgegeben oder zum Fenster rausgeschmissen. Aber ich meine, dieses das ganze Wehrprogramm und die ganze Waffenindustrie, die ist ja ein großer Teil der amerikanischen Wirtschaft. Da hängen ja unglaublich viele Arbeitsplätze dran, weil diese F-35 oder auch alle anderen Jets oder der F-22 Raptor, die werden ja in amerikanischen Werken gebaut und in die ganze Welt exportiert. Das ist ja nicht nur eine Sache, die fürs amerikanische Militär vorbehalten ist, sondern eben auch für die NATO-Alliierten. Und damit wird unglaublich viel Geld verdient. Und da stehen halt sehr viele Menschen an den Fließbändern und produzieren da Waffen. Natürlich, da kann man drüber denken, was man will. Aber es sind Arbeitsplätze und die generieren Geld. Daran jetzt zu zweifeln, weil man denn irgendwie denkt, man müsste jetzt mehr Drohnenkrieg führen, was sicherlich die richtige Denkrichtung ist. Also Elon, das ist ja wieder so die Sache, er fokussiert sich denn auf bestimmte Sachen, die für ihn die Wahrheit sind, ohne daran zu denken, was das für Auswirkungen hat. Und da hat er grundsätzlich ja recht, dass eine Menge über Drohnen und über, ich meine, wenn man an seine Roboter denkt, die könnten ja auch irgendwann in 10 Jahren oder so schon auch mit Waffensystemen ausgerüstet werden und die Soldaten der Zukunft sein. Also da denkt er schon in die richtige Richtung. Andererseits, wenn es jetzt kurzfristig darum geht, die amerikanische Wirtschaft zu unterstützen, dann ist das ja nicht das, was die Amerikaner haben wollen, dass noch mehr Arbeitsplätze weggehen, weil keine F-35-Flotten mehr gebaut werden oder Raptor-Flotten oder überhaupt die ganzen Firmen, die dahinter stecken, irgendwie dann auch in Bredouille kommen, weil sie nicht mehr exportieren können. Also mir zeigt das so ein bisschen, dass da eine Menge Leute durcheinander reden und ihre eigene Wirtschaft so schützen wollen, dass sie am Ende in ein ziemliches Debakel laufen werden, weil sie eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Das ist ja genauso wie mit den Zöllen. Die Zölle würden immer dazu führen, dass Leute, die dann was importieren wollen, mit höheren Preisen umgehen müssen. Und geht die Inflation dadurch hoch, runter? Nee, die geht hoch. Also es ist in vielen Sachen kontraproduktiv, nur an die amerikanische Wirtschaft zu denken, sondern die Kombination ist, glaube ich, das Richtige. Und ja, gucken wir mal einfach. Ich glaube, wir müssen da gar nicht so bange sein. Die Überleitung ist vielleicht das zum nächsten Thema, nämlich die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland. Und da sind wir jetzt aktuell ein bisschen anfällig. Ja, das ist so, weil wir durch die ganzen Abläufe, die wir jetzt hatten, Ukraine-Krieg, Abhängigkeit zu fossilen Energieträgern, gerade Gas, das hat uns in Probleme gebracht. Aber die Probleme, die da aufreißen, das sind ja Probleme, die schon in den letzten 20 oder 15 Jahren entstanden sind. Deswegen ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dass einfach einer mal hier schreit und sagt, ey, hier sind die Probleme und jetzt löst die gefälligst mal. Und ich glaube, da sind wir gerade am Anfang. Deswegen sehe ich jetzt diesen Rückschritt und das, was, wie wirtschaftlich wir jetzt, ich meine, alle sagen, dass unsere Industrie vor die Hunde geht und so. Ich glaube, da sind wir aber sowas von weit von entfernt. Wir sind ein wirtschaftlich sehr, sehr starkes Land. Uns geht es immer noch super gut. Wir müssen in manchen Bereichen halt besser werden. Aber wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Ich glaube, wir müssen nicht das Land sein, in dem jetzt Lilium-Jets irgendwie erfunden werden oder irgendwie via Raketenbahnhöfe bauen oder so, sondern ich glaube, wir sind ein Land, wo wir mit Zulieferern oder als Zulieferer in bestimmten Industrien, die entstehen werden, uns weltweit einen guten Ruf erarbeiten können mit dem Know-how, was wir im Ingenieurswesen auch haben. Also immer Weiterentwicklungen zu machen für Sachen, die schon da sind, ist doch genauso lukrativ, als Sachen immer selbst neu zu erfinden. Das muss man doch gar nicht so machen. Und dass wir gut verhandeln können, dass wir weltweit, international gut agieren können, haben unsere Unternehmen seit vielen Jahren schon unter Beweis gestellt. Ich bin da gar nicht so bange. Und wenn wir grundsätzlich mal gucken, jetzt ist das ausgelöst worden durch die Energiekrise und durch den Krieg in Europa, aber das ist in wirtschaftlichen Abläufen immer Hochphasen gibt und Tiefphasen gibt. Das ist immer so. So funktioniert Kapitalismus, weil nur aus dem Tiefpunkt kommt dann wieder der nächste Hoch, das nächste Hoch, weil sich die Firmen darauf vorbereiten, ihre Geschäftsideen nochmal durchdenken, überarbeiten und damit vielleicht die Zukunft kreieren. Und ich glaube, wir waren in der Vergangenheit nie schlecht unterwegs und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt schlecht unterwegs sind, weil die politische Diskussion geht ja völlig an dem vorbei, was ich so aus den Firmen höre. Die Firmen sind längst viel weiter, die reduzieren ihre Kosten, die kontrollieren ihre Businessmodelle, die probieren die Zusammenarbeit weltweit hinzubekommen, die probieren sich auf Zölle vorzubereiten. Also ich glaube, dass die Unternehmen schon eigentlich Jahre Vorsprung haben vor dem, was politisch diskutiert wird und sich schon auf die Märkte vorbereiten. Da geht es jetzt politisch sicherlich darum, die richtigen Weichen zu stellen, damit einfach Sicherheit für eure Planungssicherheit vorhanden ist, um dann auch die richtigen Schritte einzuleiten mit entsprechenden Investitionsprogrammen etc. pp. Aber dass wir jetzt hier irgendwie wirtschaftlich nicht mehr auf die Beine kommen, das glaube ich überhaupt nicht. Wir werden bestimmt 2-3 Jahre haben, die jetzt ein bisschen schwieriger sind. Das haben aber die Chinesen und die Amerikaner werden das auch haben. Und dadurch, dass wir hoffentlich denn unsere Hausaufgaben jetzt machen, werden wir eine der ersten sein, die dann wieder kraftvoll zubeißen können, um das mal mit einem Werbespruch zu hinterlegen. Deswegen, ich kann euch nur aufrufen, wenn ihr selbst irgendwie denkt, dass alles so depressiv ist, dann ja, fangt bei euch selbst an zu arbeiten. Der erste Schritt, aus dieser Depression rauszukommen, ist zu gucken, was habe ich, welche Traktion habe ich, wie sieht der Markt für die Zukunft aus, wie kann ich Kosten reduzieren, was brauche ich eigentlich und wo ist mein Apparat in guten Zeiten aufgebläht worden. Ich glaube, die größten Potenziale, die Firmen immer haben, ist ja zu gucken, wo sind Sachen jetzt in meinem Apparat, die ich eigentlich nicht brauche oder einfach nochmal Wirkungsgrade zu hinterfragen. Oder Zukunftsvision zu hinterfragen, ob das noch in der Linie ist, ob ich die überhaupt bearbeiten kann, etc. pp. Und das heißt bei Weitem nicht, dass man alles abschalten muss, sondern es ist die Zeit, alles zu hinterfragen und vor allen Dingen Kosten zu sparen in Bereichen, die wirklich aufgebläht sind. Und das beste Beispiel, was ich immer sage, sind so Toolbereiche. Das kann man aber auf viele andere Bereiche noch übertragen. Wenn ich gesehen habe, wie viele Tools wir in den letzten Jahren aufgebaut hatten, von denen wir viele Sachen einfach nie benutzt haben, sondern die einfach nur da waren, weil es nice to have war, das ist schon schwierig. Und da kann man eine Menge machen. Und am Ende hat man so einen Grundsockel, wo man denkt, okay, wo hat man die Möglichkeit, effizient und margenstark zu arbeiten. Und wenn man dann ein gutes Geschäftsmodell hat und mit einer guten Basis starten kann, dann ist das genau die Grundlage für die Zukunft und Wachstum und auch die Möglichkeit, im Wettbewerb zu bestehen für die Zukunft. Und ich bin da überhaupt gar nicht bange. Ich glaube nur, dass die Leute jetzt diesen Zeitpunkt nicht verpassen dürfen. Und das ist natürlich schwieriger in Bereichen, wo noch gut Geld verdient wird, weil die in diese Überarbeitungsphase nicht reinkommen. Manchmal ist es natürlich so, dass manche Leute diese Überarbeitungsphase auch nicht überleben oder die Unternehmen das nicht überleben. Aber ich glaube, viele können es überleben, wenn sie einfach mal ihre Hausaufgaben machen und anfangen. Was man, glaube ich, dabei beachten sollte, ist, oder das mache ich zumindest so, dass ich gucke, wo ist denn aktuell da noch Kapital da? Also es gibt ja Industrien wie zum Beispiel Software as a Service, wo Margen unendlich da sind. Ich nehme auch mal die Rüstungsindustrie mit rein, auch wenn das manche Leute nicht hören wollen. Aber in bestimmten Bereichen, Rüstungsindustrie, Gesundheitswesen, Altersvorsorge, da wird ja unglaublich viel Geld noch gedreht. Ja, also die Frage ist, welche Margen da entstehen, da muss man sich vielleicht nochmal erkundigen und nochmal tiefer in die Zahlen reingehen. Aber wichtig ist, dass ihr das macht. Und einfach hinterfragt, sind die Zielgruppen, die ich anspreche oder die Zielmärkte, die ich anspreche, überhaupt die Märkte, mit denen ich in Zukunft noch das Geld verdienen kann, was ich brauche, um meinen Apparat am Laufen zu halten. Und das ist eine Recherchesache. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, da gibt es jetzt die generelle Antwort. Aber wenn ihr zum Beispiel im Bereich des Automobilzulieferers oder in dem Markt unterwegs seid, dann wissen alle, da wird es Probleme geben in der Zukunft, wenn wir, auch wenn es jetzt ein bisschen hakelt, aber immer mehr in Richtung Elektromobilität gehen werden, dann ist halt der Anteil an Verschleißteilen in E-Mobilität oder in E-Autos einfach deutlich geringer als in Verbrenneranteilen. Sich da also zu orientieren, zu gucken, wo man in Zukunft was machen kann, das wird wichtig sein. Wo wird aktuell Geld verdient und wie sehen die Trends der Zukunft aus? Und dann muss man sich auch nicht zu fein sein, vielleicht sein Geschäftsmodell nochmal zu überdenken und zu sagen, naja, dann nehme ich vielleicht bestimmte Teile da raus und orientiere mich in anderen Bereichen, wo ich halt vielleicht jetzt noch viel größere und margenstarkere oder marktwachsende Felder sehe, baue ich da vielleicht ein neues Business auf oder ein neues Geschäftsmodell und gehe aus meiner Wohlfühlzone raus, weil ich dann in die anderen Bereiche reingehe. So eine Sachen sollte man sich schon überlegen. Ja, da wollte ich nur mal darauf hinweisen, da gibt es auch gar nicht schwarz-weiß oder so einen 10-Punkte-Plan, den ich jetzt euch nennen kann, sondern ich glaube, die Hauptbotschaft ist vernommen. Ihr müsst einfach ein bisschen jetzt euch mal auf das fokussieren, was vielleicht nicht so Spaß macht, nämlich auf Zahlen, Fakten, Märkte und nicht das Geld verdienen an sich, sondern mal ein bisschen in die Zukunft denken. Wenn ihr aus Feldern kommt, wo nicht sowieso Geld verdient wird, dann könnt ihr das Geld natürlich weiter raushauen. Sondern ich rede jetzt nur von den ganzen Bereichen, die sich vielleicht mal hinterfragen müssten. Und ich glaube, dass im Online-Marketing sich das lohnt, einfach mal zu hinterfragen, weil da alles nicht so super stabil läuft, wie das in bestimmten Werbebotschaften einfach so transportiert wird. Aber da ist eine Menge Bewegung drin, eine Menge Chancen. Durch AI verändert sich unglaublich viel. Und wir werden ja auch im Rahmen unserer Campix als Plattform oder auch bei den Events uns genau damit beschäftigen in der Zukunft, dass welche Chancen aus dieser Veränderung entstehen können, weil das ist unglaublich wichtig, glaube ich, in diesem Zusammenhang. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ich konnte ja leider nicht zur SEO kommen und zur OMX, obwohl ich da mit Olli in Kontakt war. Liebe Grüße, danke nochmal für das Angebot der Einladung. Aber gesundheitlich habe ich das nicht hingekriegt. War schon wirklich schwierig, zum SEO-Day zu fahren. Nicht, weil der SEO-Day schlecht war, sondern weil mein Gesundheitszustand schlecht war und ich mit dem Fliegen, so mit den Trommelfellen überhaupt nicht so richtig hingekommen bin. Und ich das schon bereut habe, hinterher da überhaupt hingefahren zu sein. Und ich wollte jetzt einfach meinem Körper Ruhe gönnen und jetzt nicht noch nach Salzburg düsen. Obwohl ich mir das gerne angeguckt hätte in der neuen Location und so als Veranstalter, wäre mir das schon wichtig gewesen, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich mag ja die Community auch. Ich kenne da unglaublich viele Leute. Ich mag Olli. Ich gönne ihm da nur das Beste. Hätte ich mir gerne angeguckt, aber es ging dieses Jahr nicht. Deswegen war ich sehr froh, dass ich in Social Media so ein paar Beiträge gelesen habe von Leuten, die berichtet haben. Oder auch in der täglichen Dosis SEO mit dem Alex und dem Markus die ein oder andere Aussage hören durfte. Und eine Aussage kam von dem Professor Dr. Mario Fischer. Ihr kennt ihn alle, also der Herausgeber der Website Boosting. Sei gegrüßt, mein Lieber. Der hat sich da hingestellt und hat gesagt, dass er ja glaubt, dass in Zukunft, also mit Zukunft meint er so in den nächsten 10 bis 12 Jahren, glaube ich, hat er gesagt, es gar keine HTML-Angebote und HTML-Seiten mehr geben wird, sondern nur noch digitale Assistenten und wir werden nur noch Daten in irgendwelche Plattformen einpflegen. Das war so seine Annahme. Und das habe ich schon öfter mal gehört von anderen Leuten, die mir jetzt was in Richtung digitale Assistenzsysteme erzählen. Und ich glaub ja an ihn mehr so gar nicht, weil ich meine, da geht's ja genau darum. Wenn ich jetzt das Thema nehme, was ich davor genannt habe, dann geht's jetzt in der Phase genau darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo man denkt, dass in Zukunft oder wo in Zukunft, in naher Zukunft zumindest die Musik spielen wird. Und ich sehe jetzt unglaublich viel, das hatte ich in der letzten Ausgabe auch schon gesagt, Leute, die einfach sich nicht mehr trauen, jetzt im Aktuellen, im Jetzt, irgendwelche Sachen zu machen, weil sie Angst genau vor so einer Aussage haben, dass in 10 Jahren meinetwegen HTML-Seiten überhaupt gar keinen Wert mehr haben werden. Und das ist diese Lähmung, die daraus entsteht, die ist Gift, zum Beispiel, wenn es um die deutsche Wirtschaft geht, weil Leute sich nicht mehr trauen, bestimmte Sachen zu machen und bestimmte Sachen umzusetzen, weil sie Angst vor irgendwelchen Reaktionen haben. Also im AI-Thema ist das ja relativ weit verbreitet. Jetzt kam diese Chaise nochmal dazu, was der Mario da erzählt hat. Und ich meine, ich liebe ja diese Konferenzen dafür, weil über sowas diskutiert wird. Ich will, das soll jetzt hier überhaupt gar kein Bashing sein gegen das, was Mario erzählt hat, sondern es ist genau das Gegenteil. Ich liebe es ja, wenn Leute steile Thesen machen, damit darüber diskutiert werden kann. Wenn daraus nicht so eine Lähmung entsteht, die dazu führt, dass die deutsche Wirtschaft auch so ein bisschen gelähmt ist oder wir im Online-Marketing gelähmt sind. Aber es ist genau der Moment, wo man sagt, okay, ja, hat Mario recht, da muss ich vielleicht jetzt schon irgendwie Geschäftsmodelle entwickeln, die darauf zusteuern, dass ich darauf vorbereitet bin, diese Märkte, die dann durch den Wegfall der HTML-Seiten entstehen und durch den Aufbau von Datenbanken auf Plattformen, dass ich da entsprechende Dienstleistungen oder Angebote platzieren kann. Oh Gott, sorry. Ihr merkt, das fällt mir hier nicht ganz so leicht und ich werde es hinterher auch nicht rausschneiden. Das ist halt so, das müsst ihr jetzt mal irgendwie ertragen. Ja, also die entsprechenden Geschäftsmodelle da vorzubereiten. Oder ihr sagt, nee, und das ist eher meine Überzeugung, das ist alles so weit weg von der Realität, die ich irgendwie greifen kann, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, sich so tief damit zu beschäftigen. Man kann das mal ausphilosophieren und dann kann man sich eigentlich schütteln und sagen, okay, was passiert denn jetzt? Und jetzt ist es so, dass jetzt ein Fenster offen ist dafür, dass überhaupt mehr Content produziert wird, als vorher da war, dass man die Möglichkeit hat, mit Content noch in Nischen reinzugehen, unter der Beurteilung, dass Google diesen Content auf Basis von Markenpriorisierung so filtern kann, nach Mustern von EEAT und Your Money, Your Life, dass die richtigen Sachen ausgespielt werden. Und dann gucken wir mal, wie jetzt so Sachen wie AI Overview oder wie jetzt so ein Gemini oder so darauf einzahlen, wie die Suche sich entwickeln wird. Aktuell sehe ich da überhaupt gar keine großen Veränderungen, weil natürlich die Leute auch diese 10 blauen Links gewohnt sind und diese Vielfalt auch mögen. Ich weiß, die Annahme, dass Menschen immer den einfachen Weg gehen wollen, die ist da. Und ich meine, wenn ich mir Social Media angucke, dann ist die auch berechtigt. Ich glaube, dass Menschen so sind. Das ist eigentlich die größte Angst, die ich habe, dass wir einfach immer nur noch diesem weißen Hasen hinterherlaufen. Kann aber passieren. Aber am Ende des Tages geht's um Vielfalt. Und wenn ich es einfach mal hochspinne, und das ist das, was ich an dieser Annahme überhaupt nicht verstehe, vielleicht bin ich auch zu alt für das Thema mittlerweile geworden, diese ganze AI-Thematik basiert ja darauf, dass es eine Datengrundlage gibt. Also irgendwelche Leute müssen sich ja Gedanken darüber gemacht haben, oder die mussten irgendwie sich Gedanken machen und irgendwas aufschreiben, wo sie eine Meinung zu haben, wo sie Daten zusammentragen, wo bestimmte Punkte da sind, die Entitäten darstellen oder Informationen darstellen. Und die liest dann die AI aus und baut daraus die eigenen Antworten. Wenn also die Grundlage dieser Vielfalt nicht da ist, dann ist das ja so ein selbstbefeuerndes System, was immer dümmer wird, weil es ja, wer soll denn die Daten einspielen? Also man könnte die Daten natürlich noch einspielen, indem ich jetzt sage, man nimmt ja jetzt keine HTML-Daten mehr, sondern nimmt jetzt wirklich irgendwelche anderen Daten, die man nur noch einspeist und in Datenbanken völlig non-visuell irgendwie einspeist. Dann ist aber die Frage, wie, wenn Marken doch die Lösung sind, sagt man ja jetzt. Und ich glaube, dass es der Schlüsselfaktor für die nächsten 10 Jahre sein wird. Dann muss Marke ja auch visualisiert werden können, mit Trust hinterlegt werden können, mit Experience hinterlegt werden können. Also alles, was so im EAT drinsteckt, das muss eine Marke ja spielen können und Menschen begeistern können und mit Vertrauen ausstatten können. Und das geht ja nicht, wenn ich nur über irgendwelche Plattformen nur noch mit Daten hantiere. Das heißt, wo ist denn jetzt die Wahrheit? Irgendwo dazwischen müssen wir uns ja bewegen und eine Entscheidung treffen. Und was das größte Manko ist, glaube ich, ist, dass wir die Vielfalt verlieren, wenn wir halt das Angebot halt einfach beschränken. Und diese Vielfalt ist Basis unseres Wirtschaftssystems. Dass Leute also eine Firma gründen, die noch klein ist, die aber ein innovatives Produkt hat und damit an den Markt geht, eine Internetseite baut, ihre eigenen Inhalte aufbauen, die dann ausgelesen werden können, ist doch Teil der Entwicklungsoberfläche unseres Wirtschaftssystems. Und das auszuschalten, indem man nur noch über Plattformen arbeitet, halte ich für sehr, sehr gewagt und skurril. Ich kann an diese Zukunft nicht glauben, weil wir dann absolut von einem Monopol reden. Und wer soll dieses Monopol steuern am Ende? Amerikanische Plattformen? Wir haben ja nichts Deutsches. Das finde ich alles sehr bedenklich. Sondern wir können uns nur schützen, indem wir diese Vielfalt erhalten und indem wir auch die Angebote, die einzelne Firmen haben in Form von Webseiten und ob das denn HTML ist oder eine andere Ausgabeform später am Internet, ist ja eine ganz andere Geschichte. Aber da Individualisierung reinzubekommen, ich glaube, das ist wichtig. Wir haben es ja im Hotelbereich schon gehabt. Wir haben die großen Plattformen gehabt, wo die Hotels teilweise sehr, sehr eine große Abhängigkeit an Booking, an HRS, an Hotel.com oder so gebunden waren, weil da einfach oder im Trivago irgendwelche Preisvergleiche gemacht haben. Und die Tendenz geht ja da auch hin, dass du auf den Hotelseiten teilweise jetzt die besten Angebote hast, die dann auch nicht mehr in die Plattform eingespeist werden, sodass es für die Urlauber oder Besucher wirklich einen Anreiz gibt, auf der eigenen Seite dann die Informationen und die Preise zu konsumieren. Und da wird es ja eher hingehen, als zu sagen, wir schieben jetzt alles in Richtung Plattform und machen uns da ultra abhängig. Ich glaube, die Tendenz sehe ich und ich glaube, die ist auch richtig. Das ist so, als wenn wir von der Stadt wieder ein bisschen in Richtung Land unsere Wirtschaftsaktivität verlagern würden. Das wäre cool, ist da in dem Fall nicht so, aber im Internet können wir es halt noch realisieren. Die Frage ist, was machen die Plattformen damit? Welche Abhängigkeiten entstehen über die Plattformen und welche Reichweiten werden generiert? Und da wird natürlich eine entsprechende Macht ausgeübt. Aber das ist genau, was ich sage. Macht euch jetzt Gedanken darüber, wo die Reise vielleicht hingeht, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Nichts anderes will ich ja damit sagen. Weil ich weiß auch nicht, wie die Zukunft ist, aber ich weiß, dass ich für mich und für mein Unternehmen und für meine Unternehmung auch eine Entscheidung treffen muss, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren passiert, damit ich dann diesen ganzen Container in die Richtung drehen kann. Man kann natürlich den Weg immer noch anpassen und muss flexibel sein, aber so die Grundtendenz muss für einen selbst ja klar sein, sonst wird man ja total irre. Ja, also da einfach mal eine eigene Prognose zu machen und zu überlegen, werden denn in 10 bis 12 Jahren HTML-Seiten weg sein? Ich glaube, dazu sind ja so eine Konferenzen dann immer sehr gut, sich einmal darüber Gedanken zu machen und das dann entweder weiter zu philosophieren, weil es das Geschäftsmodell ist, oder abzuhaken und zu sagen, okay, Mario, nächstes Thema. Ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare, wenn ich das hier, den Podcast in Social Media poste, einfach auch nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Finde ich sehr, sehr spannend. Und wir werden auf der Campix ja auch eine Menge darüber reden, wo es da genau in die Richtung hingeht. Weil da wird sich jetzt eine Menge entscheiden. Also diese ganze Diskussion von SEO ist tot oder die Online-Marketing-Art ist tot oder die andere ist tot. Das ist ja alles Quatsch, alles verändert sich. Aber es verändert sich sehr, sehr schnell. Und man muss in jedem Geschäftsmodell gucken, wie man noch seine Rendite bezahlt und wie man seine Payrolls auch bezahlt, was ja das größte Problem, glaube ich, in diesem ganzen Zusammenspiel ist, dass die Payrolls halt relativ hoch sind, in großen Agenturen zumindest. So, bin ich schon wieder bei einer halben Stunde, wird also nicht ganz sowas, wenn ich das letzte Thema noch mache. Ich könnte es jetzt streichen, will ich aber nicht, weil ich es angekündigt hatte. Ich will euch noch ein bisschen zu Keyword-Recherche erzählen, im Reverse-Modus, und würde ich es jetzt mal nennen. Also ihr werdet es ja kennen, ihr setzt euch hin, macht eine Keyword-Recherche für einen Kunden oder für euer eigenes Projekt und seht dann in Systrix oder in einem anderen Tool, also wir benutzen hier Systrix, die entsprechenden Suchvoluminas. Und daraus baut man dann vielleicht eine Informationsarchitektur, eine Navigationsarchitektur und strukturiert seinen strategischen, taktischen Inhalt. Das ist ja immer so derselbe Ablauf. Aber und du hast ja manchmal, also selbst wirst du es ja vielleicht nicht so machen, vielleicht aus Purpose-Gründen schon, aber bei Kunden kannst du ja manchmal sehen, dass du einfach Bereiche hast, die gar nicht so ein hohes Nachfragevolumen haben, wo du aber denkst, okay, das ist jetzt nicht hier eine super Spezialschraube, sondern die Spezialschraube findet in einem bestimmten Thema statt, aber in der Spezialisierung eine Keyword-Recherche zu machen und du kommst bei den Keywords, entweder kriegst du mal 0 Werte raus oder bist du im Bereich maximal 100 bis 200 Suchanfragen, dann fragt man sich natürlich ziemlich schnell, das sind genau diese Knackpunkte, ob SEO die richtige Maßnahme ist, um dann da was umzusetzen. Und genau an diesem Punkt scheitern ja auch viele, weil sie dann denken, naja, okay, wenn da so wenig Suchvolumen drauf ist, dann lasse ich es eben mit dem SEO. Und ja, in manchen Agenturen ist es auch so, dass dann selbst die Berater sagen, nee, lassen wir mal lieber, das macht keinen Sinn, machen Sie denn mal lieber eine SEA-Kampagne oder irgendwelche PPC-Kampagnen, um dann Traffic in das Thema reinzukriegen, wobei das Thema ja identisch ist, da ändert sich ja gar nichts dran, außer dass die Aussage von dem Werbe-Ad vielleicht eine andere ist und breiter ist. Und warum ist die breiter? Weil es eine Breite gibt. Man muss nur die Fantasie haben, in diese Breite zu gehen und dann funktioniert es auch. Und eine Möglichkeit, wie man eine Breite nutzen kann, die man jetzt vielleicht noch nicht sieht, ist das, was ich dir jetzt beschreiben will. Also es gibt ja diesen Weg, dass du vorher die Suchvoluminas festlegst und dann deinen Aufbau machst. Oder du hast eine Vision von dem, was eigentlich an Traktion da sein könnte in dem Thema, weil bestimmte andere Themen mit reinspielen. Also wie zum Beispiel eine Spezialschraube, die nur in Flugzeugen verbaut werden kann. Dann ist das Suchvolumen auf der Spezialschraube und in den technischen Skills bestimmt sehr, sehr gering. Also da werden vielleicht ein paar Einkäufer danach suchen. Das kann ganz lukrativ sein, aber im Bereich von Content oder von auf Traffic-Generierung auf den Seiten wird es vielleicht nicht reichen. Du weißt aber, dass das Ganze ja in der Flugzeugindustrie zum Beispiel stattfindet. Und dann ist es so, dass du ziemlich schwer Kombinationen rausfindest, wo dann aber Traktion drauf ist, wo es Spaß macht. Und was ich so über die Jahre festgestellt habe und dann irgendwie in die Prozesse mit eingebaut habe, ist, dass es sehr schlau sein kann, jetzt so ein Thema wie Schrauben, Spezialschrauben und Bezeichnungen mit dem Thema Flugzeug, Flugindustrie einfach auf Basis des Inhalts zu verheiraten, sage ich jetzt mal. Also du baust eine Seite über Spezialschrauben, redest aber eben darüber, für welche Industrie die gebaut sind. Also meinetwegen für die Flugindustrie und was das bewirkt und welche Sicherheitsrisiken oder welche Sicherheitsstandards damit auch eingehalten werden. Und dann erstellst du eine Seite, um dein Produkt darzustellen. Die baust du schön aus, indem du noch in Fragestellungen, wenn es Fragestellungen gibt, die du vielleicht entweder aus der Onebox von Google rausholst oder weil du die aus einer Kundenhotline hast, dass du diese Fragen einfach mit bearbeitest in Kombination mit so Sachen wie Termlabs, also einer WDF-IDF-Analyse, wo du in bestimmte semantische Felder noch reinkommst und da einfach einen Inhalt baust, der so meinetwegen, ich sag jetzt mal, ich weiß, man legt sich immer schnell darauf fest, wenn ich irgendwas sage, ich sage jetzt mal 3000 Wörter auf irgendeiner Angebotsseite hinterlässt, in dieser Kombination Spezialschraube mit dem Flugzeugthema. Und dann ist es ja so, dass du jetzt einfach random einfach diese Seite gebaut hast in dieser Kombination und hast aber eigentlich nicht die richtige Keyword-Recherche dazu, weil du ja ein niedriges Suchvolumen in der eigentlichen Suchvolumen-Anfrage hattest. Und dann lässt du die Seite indexieren und guckst, was Google damit macht. Also du machst das entsprechende Tracking in Systrix oder in anderen Tools und siehst dann ja, auf Basis der Breite der Keyword-Sets, die der Toolanbieter im Endeffekt checkt, welche Kombinationen jetzt plötzlich gesucht werden, die du vorher noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Und das meine ich jetzt wirklich so. Eine Keyword-Recherche zu machen, die allumfänglich ist und die abschließend ist, das schafft kein Mensch. Gerade in diesen Bereichen nicht. Also klar, wenn ich irgendwie rote Schuhe oder so habe, das ist relativ einfach zu recherchieren. Mittlerweile auch nicht mehr so. Mit den neuen Product Grid One-Boxen ist ja auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber so grundsätzlich ist es da einfach. Aber wenn du so Spezialthemen hast, ist es halt schwierig. Und wenn du dann einfach mal, also wenn du laufend reinguckst, ist es sowieso cool, aber zumindest diese wöchentlichen Updates dir ziehst, wenn du nicht das als, naja, Projekt ist auch schwierig, weil du ja die Begriffe vorgeben musst. Aber wenn du diese wöchentlichen Updates in dem Keyword-Set siehst, dann ist es sehr oft so, in sehr hoher Prozentzahl, dass da Keyword-Kombinationen auftauchen, die ich vorher nie auf dem Schirm hatte und wo plötzlich eine 1000 hintersteht, ja, im Suchvolumen. Und dann habe ich aus dem, was ich da recherchiert habe, einfach, aber der Kontext, der Inhalt, also der Landingpage so war, eine Keyword-Kombination, die plötzlich vielleicht total spannend sein kann, um das SEO-Triangle daraufhin anzupassen. Also selbst wenn ich vorher diese Kombination hatte, Spezialschraube und Flugzeugindustrie meinetwegen, als Beispiel nur, und ich sehe jetzt eine andere Kombination, wo es um sicherheitsrelevante Sachen gibt, die Abhängigkeit von Schraube haben meinetwegen, die ich aber so in der Kombination, die mir nie eingefallen wäre, dann baue ich halt diese ganze Seite um und fokussiere die dann darauf, weil ich ja dann das Suchvolumen habe, was viel attraktiver ist, wo ich dann meinetwegen 800 oder 1000 da Suchvolumen habe, gegen vielleicht 20, wenn es klein war. Und das ist ja eine rückwärtige Herangehensweise an das Thema und die solltet ihr zumindest benutzen und mal nachdenken. Das hat natürlich immer die Schwachstelle, dass ich vorher nicht weiß, was passiert. Und da trauen sich viele halt einfach nicht ran, weil sie sich nicht trauen, irgendwie zu ihrem Chef zu gehen oder in der Projektbesprechung zu sagen oder dem Kunden zu sagen, hey, wir probieren das mal über diesen Weg aus einfach um zu gucken, wo da noch irgendwie Möglichkeiten sind und wo Suchinteresse da ist, was wir jetzt nicht so richtig auch gemeinsam nicht recherchieren konnten, da einfach mal rauf zu gucken. Das ist schwieriger zu erklären, weil es ein bisschen ein Umweg, denke ich, aber ich glaube, es lohnt sich allemal. Und wenn man es schafft, dann hat man gegenüber dem Markt, der ja meistens auch nicht vorhanden ist oder wo viele Leute einfach auch abgedreht haben, die Chance, diesen Markt einfach besser zu besetzen. Natürlich kann das immer nachgebaut werden danach. Die Leute bei den Wettbewerbern sind ja auch nicht bekloppt, sondern die gucken ja vielleicht mal, wenn die zumindest eine Online-Marketing-Betreuung haben, auch auf die Konkurrenz rauf. Dann kann dir das natürlich passieren, dass dir deine Keyword-Kombination wieder geklaut wird. Aber du bist dann immer noch Erster im Spiel, hast dadurch ein paar Vorteile. Und wenn deine Marke stark genug ist oder deine Domain stark genug ist, hast du sowieso dann auch noch die Vorteile, die daraus kommen. Und im Idealfall wirst du vielleicht sogar referenziert und dann wird dir dein Top-Platz sowieso nicht weggenommen. Ja, also das wollte ich einfach mal erwähnt haben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn ihr da Fragen zu habt, dann meldet euch gerne nochmal bei mir. Dann erkläre ich das vielleicht auch nochmal im One-to-One. Können wir uns mal über diesen Punkt kennenlernen. Und sonst nehmt das einfach doch mal in eure Fantasiewelt mit rein als SEOs. Und dann habt ihr vielleicht einen anderen Ansatzpunkt, gerade in so Feldern, die nicht so viel, so Volumen auf den ersten Blick bieten. Ja, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch eine Ausgabe hinkriege mit dem Maximilian Buhr. Wir wollten uns ja nochmal über das Thema Entitäten unterhalten, was ich sehr, sehr spannend finde und wo wir ein bisschen konträre Meinung auch zu dem Thema Content-Erstellung hatten, was mein Thema auf dem SEO-Day war. Ich glaube, da haben wir noch einen ziemlichen Bereich abzuackern. Ich hoffe, dass das klappt. Also geplant ist es zumindest. Ich hoffe, dass meine Gesundheit hält. Dann können wir das noch abreiten. Dann werde ich noch einen Podcast mit Wolfgang machen, wo wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Also nochmal ein Jung und Young, wo wir auch ein paar Prognosen machen für die Zukunft. Vielleicht gucken wir auch nochmal, was wir letztes Jahr gesagt haben. Ich glaube, da hatten wir ja auch so ein paar Prognosen gemacht. Und die könnten wir dann nochmal bewerten. Da habe ich noch richtig Lust drauf. Und dann ist das Jahr ja auch schon wieder vorbei. Ja, und das ist das, was euch noch erwarten wird. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Wenn ihr noch Budget übrig habt oder jetzt noch in der Endplanung seid für Sachen, die im nächsten Jahr stattfinden, unsere Türen stehen offen. Wenn ihr irgendwie was mit uns zusammen machen wollt in Sachen Campings, in Sachen Veranstaltungen, euch da ein bisschen präsentieren wollt vor der Community, die wir da bespielen, dann meldet euch doch einfach. Wir haben wirklich sehr, sehr kostengünstige Angebote, um euch da in das Mindset der einzelnen Besucher zu bringen. Da meldet euch doch einfach und wenn ihr noch unentschlossen seid, auf die Campings zu kommen, dann werdet entschlossen, weil jetzt sind die Preise noch günstig und wir haben wieder ein fantastisches Programm im nächsten Sommer. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski. Wait.